Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Jörg Schüttauf liest die vierte von 7 Folgen des Romans Maifliegenzeit von Matthias Jügler. Daniel, der Sohn von Katrin und Hans, soll kurz nach seiner Geburt gestorben sein. Katrin zweifelt vehement an der Wahrheit dieser schrecklichen Nachricht, während sich Hans apathisch und bedrückt in sein Schicksal fügt. Das Paar kommt nicht mehr zusammen. Als Katrin Jahre später an Krebs erkrankt, beauftragt sie Hans, nach ihrem Tod die Augen offen zu halten. 1990, nach der Wende, unterstützt von seiner Partnerin Anne, unternimmt Hans einen ersten Nachforschungsversuch, wird abgewiesen, weiß aber fortan, da stimmt was nicht. 2007 versucht er es wieder. Es gibt einen dicken Ordner, aber die Akten sind geschwärzt und eine Ärztin bestätigt ihm, dass das Neugeborene völlig gesund gewesen ist. Zwangsadoption in der DDR?
In den Tagen zuvor war ich in Jugendämtern in Jena, Naumburg und Halle gewesen. Egal, mit wem ich gesprochen hatte, niemand war auch nur ansatzweise auf den Gedanken gekommen, meinen Verdacht ernst zu nehmen. Was ich zu erzählen hatte, war nichts, was man für wahr halten konnte. Ich hatte nicht sofort zurück zu Anne fahren wollen an diesem Tag. Deshalb stand ich auf dieser Brücke. Ich lehnte am Geländer und sah das große Wehr, das schäumende Wasser, die Burgmühle, den schroff ansteigenden Weinberg, der übersät war mit Reben, dahinter die Bäume, Eschen und Buchen, dicht an dicht, die dann auf fast 200 Höhenmetern Platz machten für den grau-gelblich leuchtenden Muschelkalk der Burgmauer. Schließlich setzte ich mich in meinen Wagen und fuhr nach Hause. Ich nahm einen Umweg, so wie ich es manchmal mache, wenn ich keine Eile habe. Ich fahre dann einen großen Bogen über Laucha. Inzwischen weiß ich, warum ich diesen Umweg so gerne in Kauf nehme, auch wenn er sicher 10 Kilometer länger ist. Einen beträchtlichen Teil der Strecke fließt die Unstrut zu meiner Rechten. So oft es geht, wende ich meinen Blick ab und sehe auf den Fluss. Andere haben vielleicht eine Schwäche für Architektur und es soll Menschen geben, die ganze Tagesreisen in Kauf nehmen, um ihre Lieblingsband zu sehen. Mich zieht das Wasser an. Das ist ein Tick. Dessen bin ich mir bewusst. Als Anne einmal neben mir saß, während ich diesen Umweg fuhr, fragte sie mich, warum um Himmels Willen ich das tat. Aber darauf sagte ich nichts. Als ich an jenem Tag vor dem Bahnübergang stand und wartete, sah ich das Glitzern des Unstrutwassers zwischen den Sträuchern und Bäumen. Der Fluss ist hier keine 50 Meter von der Straße entfernt. Man müsste nachschauen können. Daran dachte ich, während ich darauf wartete, dass der Zug kam und dabei immerzu auf den Fluss blickte. Erst glaubte ich, dabei die scheuen Barben im Sinn zu haben, aber dem war nicht so. Ein Güterzug fuhr ratternd vorbei, die Schranke öffnete sich und ich startete den Motor. Man müsste nachschauen können. Ich hatte damals nicht an die scheuen Barben gedacht, sondern einzig und allein an meinen Sohn. Ich wollte Klarheit. Und die gab es nur, wenn jemand seinen Leichnam freilegen würde, um anschließend einen DNA-Test durchzuführen. Also hatte ich eine Rechtsmedizinerin aus Jena kontaktiert und während ich ihr am Telefon erzählte, was es zu erzählen gab, nahm ich einen defensiven und zurückhaltenden Ton in meiner Stimme wahr. Ich rechnete damit, dass sie mich nicht ernst nehmen würde. Bisher hatte niemand mir Glauben geschenkt. Warum sollte es nun anders sein? Ich konnte sie schon spüren. Die nahende Ablehnung, das Misstrauen, mich und meine Geschichte betreffend. Die Angst vor einer erneuten Zurückweisung war der Schweiß, der mir nun über das Gesicht lief. Sie war die Schwere auf meinen Schultern, so als würde ich jemanden tragen müssen in diesem Moment. Als ich zu einem Ende gekommen war, sagte ich noch, bevor sie antworten konnte, am Geld soll es nicht scheitern. Darauf sagte sie nichts. »Sind Sie noch dran?«, fragte ich. Ich hörte sie seufzen, und es dauerte ein paar Sekunden, bis sie schließlich antwortete. »Ja«, sagte sie, und ich glaubte zu wissen, dass sie in Betracht zog, einfach aufzulegen, dass ich mit diesem abstrusen Verdacht für sie nicht viel mehr war als eine lästige Fliege, die es zu verscheuchen galt. Bis heute begleitet mich dieses Misstrauen, Die Angst davor, jemand könne mir nicht glauben, und die permanente Vermutung, jemand wolle mir, warum auch immer, eine Lüge auftischen, auch wenn es, wie ich weiß, nicht den geringsten Anlass dazu gibt. Aber die Professorin glaubte mir. »Gott«, sagte sie. Sie rief es förmlich in den Telefonhörer, nachdem ich ihr erzählt hatte, warum ich diese Exhumierung wollte. Wie oft, dachte ich in diesem Augenblick, hatte ich schon derlei Telefonate geführt? Wie oft hatte ich einer Stimme, ob freundlich oder abweisend, erklärt, was geschehen war oder wovon ich ausging, dass es geschehen war? Wie oft hatte ich Daniel und den Verdacht auf ein paar Sätze zusammenfassen, verkürzen müssen? »Mein Gott«, sagte sie noch einmal, »das ist schrecklich.« Erst vor ein paar Wochen habe sie eine Dokumentation über verschwundene Kinder in der DDR gesehen. Und jetzt sie. Sie habe selbst eine Tochter, sagte die Rechtsmedizinerin, nicht auszumalen, wenn... Dann brach sie ab. Ein paar Tage später rief sie mich an. In 3 Wochen, sagte sie, würden wir die Exhumierung durchführen können. Manchmal, wenn Anne und ich nicht wissen, womit wir unsere Abende verbringen sollen, holen wir eines der großen Puzzle aus dem Schrank. Erst habe ich sie belächelt, dann aber, als sie Abend für Abend puzzelnd am Wohnzimmertisch saß und ihr einfach nicht langweilig zu werden schien, habe ich mich zu ihr gesetzt und seitdem puzzeln wir zusammen, in der Regel 8000er. Damit sind wir zumeist ein paar Wochen lang beschäftigt. Und obwohl die Suche nach den richtigen Puzzlestücken mühsam sein kann, obwohl man zwischendurch versucht ist, einfach aufzugeben, haben wir es doch jedes Mal geschafft. Die Suche nach Daniel mit einem Puzzle zu vergleichen, das scheint mir nicht angemessen zu sein. Denn mit einem Spiel hatte sie wenig zu tun. Es gab nicht dieses eine Bild, an dem ich mich orientieren konnte, und es gab nie die Sicherheit, das Richtige zu tun. In einem Belang jedoch glich die Suche tatsächlich einem Puzzlespiel. Je weiter ich vorankam, desto mehr Kraft löste sich in mir. Ich wollte die Sache zu einem Ende bringen. Dass mir das nun tatsächlich gelingen würde, daran dachte ich, als ich mit der Rechtsmedizinerin sprach, als sie sagte, dass es ihr eine Herzensangelegenheit sei, als ich mir sicher war, dass ich dieses Mal jemanden gefunden hatte, der mir glaubte. Ich erinnere mich gut an die 3 Wochen, die ich bis zur Exhumierung warten musste. Ich begann zu laufen, im Trab den Pfad entlang, über Steine springend, an den Silberweiden und den wuchernden Brombeerbüschen vorbei, durch die Felder, Richtung Bank, hinunter zu der Schafweide, entlang der Apfel- und Quittenbäume, vorbei an einer Pferdekoppel und dann, nach einer kurzen Pause, die ich schwer atmend, die Hände auf die Knie gestützt, im Schatten einer Schlehe verbrachte, denselben Weg wieder zurück. Laufen, kilometerlang. Ich habe es nie zuvor getan und auch danach nicht mehr. Aber mit jedem Schritt, den ich damals lief, und ich lief täglich, manchmal sogar morgens und abends, kam ich der Wahrheit näher. Jedenfalls glaubte ich das. An jenem Tag, an dem die Exhumierung stattfinden sollte, klingelte das Telefon. »Es tue ihr leid«, sagte die Rechtsmedizinerin, »aber es gehe einfach nicht. Sie habe sich noch einmal ausführlich mit ein paar Kollegen beraten. So etwas wie mit mir«, sagte sie, »erlebe man ja auch nicht alle Tage. Und nachdem sie sich nun meine Unterlagen erneut angesehen habe, sei sie zu dem Schluss gekommen, dass eine Exhumierung keine gute Idee sei.« »Sie ziehen Verbindungen, die nicht existieren. Sie sehen Dinge, die es nicht gibt«, sagte sie. Es sei ihre Aufgabe, dies so klar zu benennen, auch wenn es ihr leid tue. Sie wolle mir aber einen guten Psychologen empfehlen, in Jena, ob ich Stift und Zettel parat hätte. Jedes Jahr um Pfingsten herum beginnt am Oberlauf der Unstrut die Maifliegenzeit. Dass die Ufer des Flusses währenddessen nicht massenhaft von Schaulustigen bevölkert werden, ist mir ein Rätsel. Hunderte, vermutlich sogar tausende Maifliegen schwirren über der Wasseroberfläche durch die Luft. Was wie ein wilder Tanz aussieht, ein permanentes Auf und Ab dieser 2 Zentimeter langen Insektenkörper, ist der krönende Abschluss eines Lebens, das zum allergrößten Teil im Verborgenen stattfindet. Bevor sich die Maifliegen zur Paarung in die Luft begeben, haben sie als Larve ein oder zwei Jahre lang im Sediment der Unstrut ausgeharrt, haben wie Fische mit Kiemen geatmet, haben sich von Schwebstoffen und zerfallenem organischem Material ernährt, sind Millimeter für Millimeter gewachsen. Allein dem Umstand, dass sie nicht auf, sondern im Grund leben, verdanken sie es, während ihrer Wartezeit nicht reihenweise in den Mäulern der Fische zu landen. Irgendwann ist der Tag gekommen, ein Ruck geht durch die Larven, sie graben sich nach oben, verlassen ihren geschützten Ort und nähern sich langsam, aber stetig, mit unbeholfen wirkenden, schlängelnden Bewegungen dem Licht. Die Verwandlung dieser durchsichtigen, leicht gelblich schimmernden Larven vollzieht sich an der Wasseroberfläche. Innerhalb weniger Augenblicke bricht die Larvenhaut auf und zum Vorschein kommt ein schlankes Insekt mit winzigen, schwarzen Flecken auf den Flügeln und drei haardünnen Schwanzfäden, die dem Männchen später helfen werden, das auserwählte Weibchen während der Begattung zu umklammern. Die Maifliegen wollen am liebsten sofort in die Luft steigen und tanzen, aber das geht nicht. Denn noch sind ihre Körper nicht ausgehärtet, noch sind die Flügel nicht steif. Dieser Moment, in dem die Fliegen aushärten und immerzu erfolglos versuchen, sich in die Luft emporzuheben, ist jener, in dem die Bachforellen zuschlagen. Sie schießen pfeilschnell durchs Wasser, öffnen ihre Mäuler und fressen so viel, dass manche Forelle, die ich während der Maifliegenzeit fing, tatsächlich einen dicken, fast schon kugelrunden Bauch hatte. Keine andere Zeit im Jahr eines Anglers ist mit der zu vergleichen, in der die Maifliegen tanzen. Die Fische sind nun gierig und unvorsichtig. Alles, was ich für diese Art des Angelns brauche, ist meine alte 2,5 Meter lange Fliegenrute aus Bambus. Am Schnurende befestige ich eine der Trockenfliegen, die ich an Regentagen in meinem Keller binde. Sie gleichen in Form und Farbe einer Maifliege, dabei sind sie nicht viel mehr als ein kleiner Haken, an dessen Schenkel ich gelben Moosgummi fixiere, um dann behutsam die Grannen einer Feder darum zu binden. Der Tanz der Maifliegen läutet das Ende ihres Lebens ein. Sie sind dazu vorbestimmt, kurz nachdem sie sich in die Luft erhoben haben, zu sterben. Im Gegensatz zu den Larven, die fressen und verdauen können, nehmen Maifliegen keinerlei Nahrung zu sich. Ihr Darm ist mit Luft gefüllt, damit sie nicht untergehen, falls sie doch einmal unfreiwillig auf dem Wasser landen sollten, was ab und an vorkommt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Von allen Insekten ist die Maifliege das einzige, das sich ein zweites Mal häutet. Erst wenn dies geschehen ist, kann der Paarungstanz beginnen. Die Männchen stürzen sich auf die Weibchen, klammern sich an ihnen fest und dringen in sie ein. Dieses Ritual dauert nur wenige Sekunden. Sofort danach sterben die Männchen, taumeln auf das Wasser, werden mit der Strömung davongetragen und der Reihe nach von den gierig zuschnappenden Fischen gefressen. Die Weibchen hingegen leben länger. Ihre Aufgabe ist es nun, die befruchteten Eier ins Wasser fallen zu lassen. Das machen sie auch, immer wieder, um schließlich vor Erschöpfung zu sterben. Die Eier, so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann, sinken auf den Grund. Kurze Zeit später schlüpfen die Larven, verschwinden im Sediment und harren aus, bis ihr Tag gekommen ist. Seit jeher faszinieren mich diese Fliegen. Sie bevölkern mindestens ein Jahr lang den Grund unserer Flüsse und Bäche in so hoher Zahl, dass man es sich kaum vorstellen kann. Aber nur weil sich etwas dem Blick so konsequent entzieht, heißt das nicht, dass es nicht existiert. Vor ziemlich genau einem Jahr, als Anne mir den Zettel mit Daniels Nummer gab, rief ich nicht sofort zurück. Stattdessen ging ich die Treppen nach oben, hielt den Zettel mit seiner Nummer ganz fest in meiner Hand. Ich setzte mich an den Schreibtisch im Arbeitszimmer. Die Luft war abgestanden. Ich atmete flacher, presste Ober- und Unterkiefer gegeneinander, so dass es wehtat. Und als ich schließlich auf meine Hände blickte, sah ich, dass ich sie zu Fäusten geballt hatte und die Knöchel weiß hervortraten. Die Äderchen auf meinem Handrücken schienen gleich zu platzen. Dabei hatte ich doch allen Grund, mich zu freuen. Daniel lebte. Er hatte mich gefunden. Wir würden uns sehen. Ich dachte an Katrin, Daran, wie sie damals im Flur gesessen hatte, an diesem denkwürdigen Tag, wie sie im Begriff war, verrückt zu werden, an der Tatsache, dass niemand ihr glaubte, wie ich sie schüttelte und schüttelte, wie ich mir wünschte, sie würde ein für allemal begreifen, dass Daniel tot war und wie sie kurze Zeit später auszog. Mein Leben hätte einen gänzlich anderen Verlauf genommen. Gleiches galt für Katrin. Für Daniel sowieso. Gut möglich, dass ich mich ein paar Minuten kein bisschen rührte, während ich so an meinem Schreibtisch saß, der Regen an die Fensterscheiben prasselte, Anne im Wohnzimmer saß und sich vermutlich fragte, was ich gerade tat. Je länger ich über alles nachdachte, desto wütender wurde ich. Wer war das Kind, das ich beerdigt hatte? Warum um alles in der Welt war es gestorben? Wem hatten sie es weggenommen und warum? Und ich dachte an die Mutter und an den Vater dieses Säuglings. Auch sie waren um ihr Kind betrogen worden. Vielleicht suchten sie noch immer danach. Ich würde mich bei der Polizei melden müssen deshalb. Das stand fest. Sie ziehen Verbindungen, die nicht existieren. Sie sehen Dinge, die es nicht gibt. Ich löste mich aus meiner Starre und schlug mit beiden Fäusten auf den Tisch, ein ums andere Mal. Wie heftig ich dies tat, wurde mir erst klar, als der Schmerz wie ein Messer in meine Hände schnitt. Die Wut musste raus und der Schmerz, der sich bis in die Oberarme zog, fühlte sich richtig an. Ich konnte nicht aufhören damit, auf den Tisch einzuschlagen. Das Glas mit den Kugelschreibern drohte umzukippen, die leere Blumenvase, der Kerzenständer, alles drohte umzukippen. Erst als der Schmerz unerträglich wurde, hörte ich auf. Dann begann ich zu weinen. Ein stilles, innerliches Weinen. Die Wut war nicht verflogen, aber damals glaubte ich zu begreifen, was geschehen war. Ich war am Ende einer unwahrscheinlichen Geschichte angelangt. Dabei fing es, wie ich heute weiß, eigentlich erst richtig an. Diesen einen Moment hatte ich immer wieder vor meinem inneren Auge heraufbeschworen, wie ich ihn erkannte in der Menge der Wartenden, wie wir aufeinander zuliefen, wie wir uns schließlich umarmten, genau die 2 oder 3 Sekunden zu lange, die unmissverständlich verdeutlichten, dass diese Umarmung keine gewöhnliche war, dass wir beide uns nach nichts mehr gesehnt hatten als dieser ersten Berührung, nach Wärme und Geruch des anderen. Ich hatte mir vorgestellt, wie wir uns dann anblickten, dass ich die feinen Züge Katrins erkannte, ihr sanftes Kinn, ihre hohen Wangenknochen, was ihm genau wie ihr etwas Jugendliches verlieh. Von mir würde er das dicke, dunkle Haar haben und die Kurzsichtigkeit, weshalb er eine Brille trug, daran gab es keinen Zweifel. Der ersten Umarmung würde eine zweite folgen, eine dritte. Dann würden wir den Bahnhof verlassen, vertieft in ein Gespräch, das erst ein Ende fände, wenn ich mich viele Stunden später auf den Weg zu einer Pension machte, um ihn dann, so hatten wir es vereinbart, am darauffolgenden Morgen abzuholen, damit wir den Kospudener See umwanderten, in dessen Nähe er wohnte, am südlichen Ausläufer der Stadt. Aber so kam es nicht. Als ich den Zug in Leipzig verließ und in Richtung Ausgang lief, den anderen Passagieren hinterher, mit steifen Gliedern, überfiel mich ein Schwindel. Ich blieb stehen, klammerte mich an den Griff meines Rollkoffers, atmete tief ein und wieder aus. Aber niemand schien mich zu erkennen. Niemand löste sich aus der Menge oder rief meinen Namen. Ein pfeifender Mann eskortierte ein Pärchen nach draußen. Ein Mädchen, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt, umarmte eine Frau, setzte sich anschließend auf ihren großen Koffer und ließ sich Richtung Ausgang ziehen. Schließlich stand ich fast allein neben dem Gleis, wartend, mit suchendem Blick. Hatte ich wirklich geglaubt, dass alles ein gutes Ende finden würde? Hatte ich gedacht, die Suche wäre nun vorbei? Ich müsste einfach nur nach Leipzig fahren, weil dort mein Kind auf mich wartete? Hätte ich nicht misstrauischer sein sollen? Jemand ruft mich an, aus heiterem Himmel, und behauptet, mein Sohn zu sein. Mit jeder Sekunde, die verstrich, und mit jedem Gesicht, das ich sah, das aber zweifelsohne nicht ihm gehörte, wurde ich unruhiger. Ich holte mein Telefon aus dem Rucksack. Sicher hatte er versucht, mich anzurufen. Alles würde sich aufklären. Aber da war nichts. Also rief ich ihn an, und weil er nicht abnahm, blickte ich wieder um mich, konnte aber einfach niemanden ausmachen, der so aussah, wie ich mir Daniel vorstellte. Plötzlich landete ein Ellenbogen in meinem Rücken. Der nächste Zug musste schon eingefahren sein. Ich war umringt von Menschen. Wie lange hatte ich hier gewartet? Alles um mich herum war in Bewegung. Nur ich stand still. Der Schwindel gewann an Kraft und nicht nur das. Die Luft, so schien mir, war innerhalb von Sekunden fast gänzlich aus dieser Bahnhofshalle verschwunden. Ich fürchtete zu ersticken. Eine Panikattacke. Das war, was ich mir sagte. Du hast nichts weiter als eine Panikattacke. Ich hatte so etwas schon einmal erlebt, in etwas abgeschwächter Form. Ein paar Jahre war das her. Kurz vor einer Routineoperation, vor der ich mich, obwohl es keinen vernünftigen Grund dafür gab, ungeheuerlich fürchtete. Plötzlich war ich mir sicher, dass mein Sohn nicht kommen würde. Ich musste an unser erstes Telefonat denken, das völlig anders verlaufen war, als von mir erhofft. Nachdem Anne mir eine Woche zuvor den Zettel mit der Nummer gegeben hatte und im Wohnzimmer verschwunden war, hatte ich eilig geduscht und nahm anschließend Kleidung aus dem Schrank, die ich sonst nur bei besonderen Anlässen trug. Eine Seidenhose, die am Bauch spannte, ein weißes Hemd, so als ob es darauf ankäme. Mit dem Telefon in der Hand stieg ich die Treppe ins Arbeitszimmer hinauf, schloss ab, obwohl Anne mich in einem Moment wie diesem nicht stören würde, wie ich wusste. Am Schreibtisch vor dem Computer sitzend räusperte ich mich. Ich sagte, »Hallo?« Ich räusperte mich noch einmal und sagte, »Hallo, Daniel, hier ist dein Vater.« Aber auch das klang falsch, obwohl es richtig war, wie ich wusste. Schließlich faltete ich den Zettel vor mir auf, wählte die Nummer sehr langsam und prüfte dann noch einmal jede Ziffer. Schon hörte ich seine Stimme. »Hans?« fragte er. Weil ich zögerte, fragte er noch einmal. »Hans? Bist du's?« »Ja«, sagte ich und räusperte mich ein weiteres Mal. »Du«, ich wusste plötzlich, was ich zu sagen hatte, brachte es aber einfach nicht fertig. »Du lebst?«, sagte ich schließlich. Dabei klang meine Stimme so dünn, als hätte ich geschlafen und wäre eben erst aufgewacht. »Sollte ich das denn nicht?«, fragte Daniel. »Ich habe so oft versucht, ich habe wirklich alles versucht, aber als dann deine Mutter gestorben ist, als Katrin dann gestorben ist, dann Daniel...« »Daniel?«, fragte er überrascht und ich schwieg, weil ich nicht wusste, worauf er hinaus wollte. »Ich heiße Martin«, sagte er. »Martin«, sagte ich nach einer Weile, und es muss wie eine Frage geklungen haben. »Ja«, sagte er. »Hat man dich adoptiert? Wer hat dich adoptiert? Wieso haben wir davon nichts gewusst?«, fragte ich ihn ungeduldig. Und noch bevor er antworten konnte, wollte ich wissen, wo er aufgewachsen sei, wo er jetzt wohne. Die Wörter fielen übereinander, so schnell, wie ich sprach. Sie stolperten förmlich aus meinem Mund. Ich ließ Daniel nicht zu Wort kommen und begriff im selben Moment auch, warum. Ich fürchtete mich davor, dass er mich fragen könnte, warum er es gewesen war, der mich hatte finden müssen nach all der Zeit. Und warum, verdammt nochmal, nicht ich alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um ihn ausfindig zu machen in den 40 Jahren. »Nein«, unterbrach er mich, »wir können das jetzt nicht alles am Telefon klären, hörst du? Das machen wir, wenn wir uns sehen.« In diesem Augenblick, als ich zum ersten Mal mit meinem Sohn sprach, befiel mich ein Unbehagen, weil ich, wie mir plötzlich in den Sinn kam, versagt hatte, als es darauf ankam, weil ich Katrin nicht geglaubt hatte. »Gut«, sagte ich. Er gab mir seine Adresse und kurz darauf legten wir auf. Das Telefon in meiner Hand vibrierte. Es war Daniel. »Sorry«, schrieb er, »hat alles länger gedauert, bin noch im Büro, Mittelweg 16, zweite Etage, warte hier auf dich.« Ich glaubte zu spüren, wie sich meine Lungen mit Sauerstoff füllten und der Nebel um mich herum sich lichtete. Also folgte ich dem Strom der Reisenden, ging Schritt für Schritt in Richtung der Ausgangstür. Aber anstatt den Bahnhof sofort zu verlassen, so wie ich es vorgehabt hatte, setzte ich mich auf eine Bank, stellte den Koffer neben mich und las noch einmal, was Daniel mir geschrieben hatte. Ich hatte eine Nachricht von meinem Kind bekommen. Ich würde es sehen. 40 Jahre, nachdem ich es beerdigt hatte. Und alles, Was ich dafür machen musste, war, in eine der Taxen zu steigen und zu ihm zu fahren. Während wir die Oper passierten, das Gewandhaus und schließlich die Moritzbastei, dachte ich an Katrin und an den einen Abend, an dem sie unvermittelt wissen wollte, ob ich mir vorstellen könnte, ein Kind mit ihr zu bekommen. Wir lagen im Bett und ich las ihr vor, wie so oft in jener Zeit. Plötzlich nannte sie meinen Namen, woraufhin ich verstummte. Als ich sie anblickte, das Buch auf meinem Schoß, auf eine Erklärung für die Unterbrechung wartend, sah sie mich eindringlich an, und noch heute frage ich mich, ob ich damals wirklich schon wusste, was sie gleich sagen würde, so wie mir es meine Erinnerung beharrlich weismachen möchte. Ich hatte lange darauf gewartet, und nun war es soweit. Ein paar Wochen später war sie tatsächlich schwanger. In dieser Zeit, ungefähr ein Jahr bevor sie auszog, hatte unsere Beziehung wieder den Glanz der ersten Monate. Jede Berührung zwischen uns löste dieses elektrisierende, schwer zu fassende Gefühl aus. Fast so, als wären wir gerade erst zusammengekommen. Wir dachten über mögliche Namen nach, während ihr Bauch wuchs und wuchs, und konnten uns auf einmal sogar vorstellen, ein zweites und auch drittes Kind zu bekommen. Im Taxi sitzend, auf dem Weg zu Daniel, fragte ich mich, ob es völlig ausgeschlossen war, dass Katrin spürte, was gerade geschah. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die daran glauben, dass jemand, wenn er tot ist, an einem uns unbekannten Ort verweilt und genau sieht, was in der wirklichen Welt geschieht. Diese Vorstellung leuchtet mir nicht ein, auch wenn sie charmant ist. Aber plötzlich spürte ich einen Druck auf meiner Schulter, eine leichte, kaum wahrnehmbare Berührung, und ich bildete mir ein, dass es Katrin war. Wie auch immer das gehen sollte, dass sie sehr wohl begriff, dass sich der Kreis nun schloss, dass Daniel lebte und ich ihn wiedersehen würde, gerade einmal 60 Kilometer von zu Hause entfernt. Katrins Hand lag auf meiner Schulter, während ich mit geschlossenen Augen in diesem Taxi nach Markkleeberg saß. Niemand wird mich je vom Gegenteil überzeugen können. Ich bezahlte den Taxifahrer, atmete tief ein und tief wieder aus, dann drehte ich mich um. Das Bürogebäude, vor dem ich stand, war strahlend weiß und schien sich zu ducken, was an den kleinen Fenstern liegen mochte, an den schwarzen Schindeln, die das Dach seltsam schwer wirken ließen. Ich glaubte, den See riechen zu können. Tatsächlich befand ich mich unweit eines Badestrands und eines Hafens, wo es Cafés und Restaurants gab. Ich hörte die Geräusche einer nahen Baustelle. Ein Paar lief an mir vorbei. Als ich ihre dicken Jacken und Mützen sah, wurde mir bewusst, dass es viel zu kalt war für einen Tag im Mai. Vielleicht 8 Grad. Dazu kam der Wind, der in Böen durch mein Haar fuhr. Ich betrat das Gebäude und stieg die Treppen hinauf. Mit jeder Stufe, die ich nahm, wuchs das Gefühl der Nervosität, als müsste ich eine mündliche Prüfung bestehen. Und es war alles andere als sicher, dass ich durchkommen würde. Schließlich stand ich vor einer Milchglastür, hinter der sich, wie ich las, Daniels Büro befand. Ein Schatten bewegte sich in diesem Raum und ich glaubte, in diesem Schatten mein Kind zu erkennen. Er war groß, allem Anschein nach schlank, und er schien tatsächlich dunkle Haare zu haben, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich klopfte und wartete. Nichts geschah. Also klopfte ich noch einmal, lauter jetzt. Etwas hielt mich davon ab, einfach zu ihm zu gehen, obwohl es genau das war, was ich wollte. Der Schatten wurde größer und größer, und schließlich öffnete jemand die Tür.
Jörg Schütt auf mit Folge 4 des Romans Maifliegenzeit von Matthias Jügler. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Inken Henkel. Bundeskanzler Scholz ist in Warschau von Ministerpräsident Tusk mit militärischen Ehren empfangen worden. Dort finden heute polnisch-deutsche Regierungskonsultationen statt. So ein Treffen gab es lange nicht mehr, zuletzt 2018. Aline Braun aus der NDR-Nachrichtenredaktion fasst zusammen, worum es heute geht.
Nicht nur Kanzler Scholz ist nach Polen gereist, er hat 10 seiner Minister und Ministerinnen mitgebracht. Auch daran zeigt sich, wie wichtig die Deutschen diese Regierungskonsultationen bewerten. Die frühere polnische Regierung Regierung unter der rechten PiS-Partei hatte jahrelang demonstrativ Abstand zu Deutschland gehalten. Mit der neuen europafreundlichen Regierung von Ministerpräsident Tusk soll Polen wieder zu einem wichtigen Partner für Deutschland werden. Konkret geht es heute auch um Entschädigungszahlungen für noch lebende polnische Opfer der Nazi-Besatzung und um deutsche Hilfe für die Verteidigung der NATO-Ostflanke gegen Russland.
In den Niederlanden wird heute die neue Regierung vereidigt.